die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wenn eine Frau schwanger ist, dann sprach man früher davon, sie ist in guter Hoffnung. Und tatsächlich ist Hoffnung ja eine schöne Umschreibung für eine Schwangerschaft. Eltern freuen sich auf ihr Kind, ihr habt euch wahrscheinlich auf die Lasse gefreut. Man sieht zuerst die Ultraschallbilder, irgendwann spürt die Mutter was im Bauch, manchmal auch der Vater. Ich kann mich nur erinnern, wie ich neben meiner Frau lag im Bett und auf einmal merkte ich so die Tritte gegen die Bauchdecke. Und irgendwann rückt der Geburtstermin immer näher und die Vorfreude wächst immer weiter. Man hat vielleicht schon ein Kinderzimmer eingerichtet, was für eine Hoffnung. Wir sind zurzeit in einer Predigtreihe über das Alte Testament und fragen, wie wir das Alte Testament verstehen können. Man kann das Alte Testament vergleichen mit einer schwangeren Frau. Warum? Weil das Alte Testament auch ein Hoffnungsbuch ist. Auf Schritt und Tritt begegnen uns im Alten Testament Verheißungen Gottes, dass Gott verspricht, das wird passieren. Verheißungen, wo Gott seinem Volk viel Gutes zusagt. Und immer wieder wird der kommende Retter angekündigt. Der Retter, der von Gott kommt. Und im Neuen Testament ist ganz klar, dieser Retter ist Jesus. Wenn das Alte Testament sozusagen die Schwangerschaft ist, dann ist das Neue Testament die Geburt, könnte man sagen. Jesus wird ja auch geboren in der Weihnachtsgeschichte. Da erfüllen sich alle Hoffnungen. Und das zu sehen, hilft uns, das Alte Testament zu verstehen. Wir schauen uns heute einen Predigttext an, der uns von einer erfüllten Verheißung aus dem Alten Testament erzählt. Matthäus 21, die Verse 1 bis 5. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr, bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht in Sacharja 9, Vers 9, sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Amen. Überschrift oder Predigt heute: Das Alte Testament als Verheißung. Drei Gedanken dazu. Das erste: Das Alte Testament als Verheißung hilft uns zu erkennen, wer Jesus ist. Wir schauen uns dazu die ersten drei Verse an. Wie redet ihr Gott an, wenn ihr betet? Viele sagen: Herr. Da frage ich, wer ist eigentlich gemeint, wenn wir Herr sagen? Natürlich Gott, klar. Ist nicht falsch. Im Neuen Testament aber ist Herr immer eine Anrede für Jesus. Und zwar nicht nur eine, mit der andere ihn betiteln, sondern auch er selber spricht davon. Zum Beispiel hier in unserem Text, da heißt es Vers 3, dass Jesus sagt: Der Herr, und dort meint er sich selber, der Herr bedarf ihrer. Also wenn wir Gott ansprechen im Gebet mit Herr, sprechen wir eigentlich Jesus an. Natürlich gehört Jesus und Gott, die gehören ja zusammen. Manche sagen auch Herr Jesus oder Herr Jesus Christus, um das deutlich zu machen. Was bedeutet das, dass Jesus der Herr ist? Man könnte denken, es heißt so viel wie, das ist jemand, der hat was zu sagen, so wie es manchmal heißt, nicht? Er ist der Herr im Haus oder so. Nicht falsch. Aber wenn wir ins Alte Testament gucken, stellen wir fest, das allein ist zu wenig. Im Alten Testament finden wir in unserer Bibel öfter den Ausdruck Herr für Gott. Und jedenfalls in der Lutherbibel sind dabei oft die Buchstaben groß geschrieben, H-E-R-R in großen Buchstaben. Und das hat eine ganz besondere Bedeutung. Im hebräischen Urtext, Altes Testament ist ja ursprünglich in Hebräisch geschrieben, da steht an dieser Stelle, wo bei uns Herr steht, der Gottesname Yahweh. Und im Judentum, da scheut man sich davor, diesen Namen auszusprechen, weil man immer Angst hat, es könnte ja sein, dass wir den Namen missbrauchen. Und darum lesen Juden, wenn sie hebräischen Text lesen und da der Gottesname Yahweh kommt, da lesen sie nicht Yahweh, sondern Adonai. Adonai ist auf Hebräisch Herr. Und um das noch ein bisschen zu erklären, die hebräische Sprache besteht aus Vokalzeichen und Konsonantenzeichen. Also die Konsonantenzeichen stehen so, das ist so der laufende Text, und drüber und drunter sind da so Punkte und sowas, Althebräisch, das sind dann die Vokalzeichen. Und jetzt hat man in den hebräischen Bibeln bei dem Wort Yahweh die Konsonantenzeichen von Yahweh hingesetzt, aber die Vokalzeichen von Adonai, also vom anderen Wort. Übrigens nochmal in Klammern, wenn man das dann so liest, wie es da steht, kommt raus Jehova. Also die Bezeichnung von Jehova für Gott, wie bei den Jehovas Zeugen, ist schlicht ein Lesefehler. Denn eigentlich sollten diese Zeichen den Leser oder die Leserin daran erinnern, hier steht der Gottesname Yahweh, aber lies hier nicht Yahweh, sondern lies Adonai, also Herr. Und darum steht auch in unseren Bibeln an dieser Stelle immer Herr in Großbuchstaben. Und das ist ganz wichtig, wenn wir verstehen wollen, wer Jesus ist. Wir sagen, im Neuen Testament wird er als Herr bezeichnet. Und Herr war aber eben der übliche Gottesname für Gott, der eben da gelesen wurde. Und wenn Jesus dann der Herr ist, dann ist damit für jeden sofort sonnenklar, Jesus ist Gott. Er ist nicht nur irgendein besonders wichtiger Mensch, sondern er ist Gott selbst oder er ist Gottes Sohn. Wir sahen letzte Woche, dass das Alte Testament erst eine vorläufige Offenbarung Gottes ist. Und das zeigt sie auch am Gottesnamen. Als Mose Gott in 2. Mose 3 nach seinem Namen fragt, ist die Antwort Gottes: Ich werde sein, der ich sein werde. Oder anders übersetzt: Ich bin der, ich bin da. Das ist noch so eine schwer zu übersetzende und auch nicht so ganz eindeutige Antwort Gottes. Man könnte sagen, eine Art Versprechen. Versprechen für die Zukunft, eine Verheißung. Ich werde bei euch sein. Ich werde mich euch zeigen. Und Jesus ist die Antwort Gottes auf dieses Versprechen, die Erfüllung dieses Versprechens durch Gott selbst. Übrigens sehen wir das sehr schön auch in dem Taufspruch von Lasse, denn der Taufspruch, ich bin das Licht der Welt, ich bin, knüpft auch an diese Selbstvorstellung Gottes, ich bin, der ich bin, in 2. Mose 3. Also hilft uns das Alte Testament zu erkennen, wer Jesus ist, dass er wirklich von Gott kommt. Hätten wir das Alte Testament nicht, wüssten wir nicht, dass der Name Herr für Gott steht. Und damit klar ist, Jesus kommt von Gott. Und das ist heute ganz besonders wichtig. Denn viele sagen, Jesus, der war ja ein guter Mann, nicht? Aber eben nur ein guter Mensch. Hat gute Sachen gesagt, war sozial, hat an die Armen gedacht, alles richtig. Aber dass er selbst Gott ist, das lehnen viele ab. Übrigens auch die Zeugen Jehovas. Und das ist falsch. Denn wenn Jesus nur ein sozialer oder frommer Mensch wäre, dann passt das nicht zu dem, was wir von ihm im Neuen Testament lesen. Er hat selber ganz eindeutig diesen Anspruch gehabt, schon dadurch, dass er sagt, der Herr bedarf ihrer, ich bin der Herr, den Anspruch gehabt, ich bin Gott, ich bin Gottes Sohn. Und wenn er das nicht glauben will, dass Jesus Gottes Sohn ist, dann müsste er sagen, Jesus ist entweder ein Lügner oder er ist geistesgestört. Es gibt ja manchmal Leute, die laufen rum und sagen, ich bin der Papst, ich bin Gottes Sohn oder was auch immer. Ist das wahrscheinlich? Also ich kann mir nicht vorstellen, fangen wir mit dem Lügner an, dass jemand Leute belügt und dann für diese Leute stirbt, wie Jesus das ja getan hat. Oder geistesgestört, dass jemand geistesgestört ist und dann die Bergpredigt halten kann zum Beispiel. Die Bergpredigt, die einmal als wichtigstes Teil der Weltgeschichte bezeichnet wurde. Es bleibt, Jesus ist Gottes Sohn und damit Gott selbst. Und ein Beispiel dafür, ein entscheidendes Beispiel, wie das Alte Testament uns hilft, Jesus zu verstehen. Hilft im Glauben an ihn. Und darum, weil Jesus Gottes Sohn ist, müssen wir auch nicht unsicher sein und überlegen, ja, vielleicht ist Gott ja ganz anders, vielleicht haben andere Religionen ja doch recht, vielleicht ist Gott ja auch eher wie Buddhismus oder wie im Islam. Nein, durch Jesus ist ganz klar, so ist Gott. Und als Gottes Sohn kann Jesus auch alles. In so einem Predigtext, da kann er zum Beispiel seinen Jüngern hier vorhersagen, dass sie in dem Dorf, in dem eine Esel mit einem jungen Esel, also einem Füllen, dass sie das finden werden und dass sie die beiden auch bekommen werden. Das weiß Jesus schon. Und das unterstreicht auch nochmal, Jesus ist Gottes Sohn. Er kann Dinge vorhersagen, kann Dinge bewirken, was wir als Menschen nicht können. Er ist eben mehr als ein nur frommer oder sozialer Mensch. Nun vermute ich mal, dass keiner von uns ein Problem hat, dass ihm ein Esel fehlt. Aber wir haben andere Probleme. Und auch in diesen Problemen kann Jesus immer helfen, weil er Gott ist, weil er Gottes Sohn ist, weil er viel mehr kann, als wir können. Und wenn wir denken, es geht alles nichts mehr, ich weiß nicht mehr weiter, dann kann er immer helfen. Ich weiß nicht, was ihr oder was dein Problem ist, wo du vielleicht gerade knabberst und denkst, da komme ich nicht weiter. Ich möchte Mut machen, vertraue darauf, Jesus als Gottes Sohn, er kann dir helfen. Durch ihn wirkt Gott. Und das erkennen wir auch durch das Alte Testament. Ein zweites, das Alte Testament als Verheißung stärkt das Vertrauen zur Bibel. In Vers 4 wird uns hier ein konkreter Zusammenhang zum Alten Testament erklärt. Was Jesus tut, ist eine Erfüllung einer Verheißung aus dem Propheten Sacharja. Übrigens ist das nicht die einzige Stelle, wo also eine Verbindung hergestellt wird. Unser Predigtext ist ja aus dem Evangelium von Matthäus. Und Matthäus hat an Juden geschrieben und hat darum auch ganz besonders die Verbindung zum Alten Testament betont. Ich nehme mal so ein Beispiel also vom Anfang des Evangeliums, Kapitel 2. Da wird in Vers 15 von der Flucht aus Ägypten berichtet und dann heißt es in Vers 15, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Nur zwei Verse weiter steht dann über den Kindermord von Herodes, da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht, in Ramat hat mein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Und schließlich sechs Verse weiter, als berichtet wird, dass Jesus in Nazareth aufwuchs, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch die Propheten, er soll Nazoräer heißen. Das heißt, die ganze Geschichte von Jesus von Anfang an ist eine Erfüllung von dem, was im Alten Testament vorhergesagt wird. Und diese Zusammenhänge zu erkennen, das kann unser Vertrauen zur Bibel stärken. Warum? Ich vergleiche mal mit einem Politiker vor der Wahl. Da wird ja alles Mögliche versprochen. Und das kann man in Wahlprogrammen nachlesen. Leider wird davon oft vieles nicht eingehalten. Ob nun die Politiker selber dran schuld sind oder manches sehen, die einfach nicht durchsetzen lässt, sei mal dahingestellt. Aber deswegen nehmen viele Wahlprogramme und Wahlversprechen nicht mehr so ernst. Erstmal gucken, was draus wird. Aber wie wäre das? Stellen wir uns mal vor, ein Politiker, der seine Wahlversprechen Stück für Stück umsetzt. Alles, was versprochen wurde, was im Wahlprogramm steht, wird gemacht. Und am Schluss der Legislaturperiode könnte man sagen, guckt her, alles, was ich versprochen habe, ist umgesetzt. Ich vermute, ein solcher Politiker, dem würden die Leute vertrauen und der würde auch wieder viele Stimmen kriegen. Und genauso ist es bei Gott und der Bibel. Gott hat im Alten Testament ganz viel über Jesus vorhergesagt, viel versprochen. Man könnte sagen, das Alte Testament ist so eine Art Wahlprogramm für Jesus. Und was ist daraus geworden? Alles hat sich erfüllt. Manches wird sich auch noch erfüllen, aber alles wird so kommen. So auch hier in unserem Predigtext. Jesus wollte ein Eselsfüllen haben, damit er darauf einreitet, so wie es in den Propheten Sacharja vorhergesagt wurde. Und genauso ist es gekommen. Die Bibel ist daher absolut zuverlässig. Wir können uns auf das biblische Wort verlassen. Ja, sagt einer, naja, aber kann doch sein, dass Jesus vielleicht absichtlich das so irgendwie gedreichselt, gedeckt, hingekriegt hat, dass das irgendwie so passt. So. Weil er wusste, das steht im Alten Testament, das erwarten die Leute, darum mache ich das mal so. Nicht? Aber es gar nicht so ernst gemeint ist. Aber das ist als Erklärung zu wenig. Denn im Alten Testament wird zum Beispiel auch vorhergesagt, wo Jesus geboren werden wird. Nämlich in Bethlehem, Micha 5, könnt ihr nachlesen. Und das wird auch in Matthäus 2 zitiert. Jetzt frage ich, kann irgendjemand selber bestimmen, wo er geboren wird? Ich vermute nein. Also auch der Lasse konnte nicht bestimmen, ob er nun lieber in Siegen oder lieber in Berlin oder lieber in New York geboren wird. Also, daran sehen wir eindeutig, das kann nicht einfach nur so hingemacht worden sein. Das ist aus biologischen Gründen etwas schwierig. Jetzt könnte man noch wieder anders argumentieren und sagen, naja, das ist ja anders. Die Christen haben dann das so nachträglich im Alten Testament verändert, damit das irgendwie hinkommt mit den Verheißungen, dass das dann zusammenpasst. Kann auch nicht sein. Zum einen hätten das die Juden nicht mitgemacht und außerdem haben wir viele alttestamentliche Originaltexte, wo man wissenschaftlich nachweisen kann, die kommen aus der Zeit vor Jesus. Und da steht das Gleiche drin wie in den Bibeln heute. Also sehen wir, man kann nichts schummeln. Was wir im Neuen Testament lesen, ist tatsächlich eine Erfüllung alttestamentlicher Verheißungen, alttestamentlicher Prophezeiungen. Und das zeigt, die Bibel ist zuverlässig. Wir können ihr vertrauen. Und es stimmt nicht, wenn heute gesagt wird, ja, so viele Fehler in der Bibel oder ist doch naiv, sich nach der Bibel zu richten. Wer fragt heute noch nach einem Buch von vor 2000 Jahren? Nein, was in der Bibel steht, hat Hand und Fuß. Und die alttestamentlichen Verheißungen, die bei Jesus erfüllt werden, zeigen eindeutig, auf Gott ist Verlass. Sein Wort geht in Erfüllung. Ich deutete schon an, manche Verheißungen sind noch offen. Zum Beispiel, dass Jesus wiederkommt. Dass es eine neue Welt ohne Krieg, ohne Gewalt, ohne Tränen, ohne Schmerzen geben wird. Und es ist manchmal ja nicht leicht, an so einer Hoffnung festzuhalten, wenn wir etwas ganz anderes erleben, wenn wir selber vielleicht krank sind, Schmerzen haben, von anderen fertig gemacht werden. Oder wenn wir in die Welt gucken und sehen, immer wieder Krieg, der Krieg in der Ukraine nimmt kein Ende. Oder heute am 13. August erinnern wir uns an den Mauerbau. Über 600 Leute sind umgekommen in der deutschen Grenze. Und wenn wir diese Gewalt sehen in der Welt oder in unserem eigenen Leben, so viel schmerzhafter ist, da ist es gut, dass wir diese Zusage haben, dass Gott sagt, das wird alles einmal ein Ende haben. Für alle, die an mich glauben, an Jesus glauben, wird es eine neue Welt geben. Und da ist es wichtig, dass wir darauf vertrauen. Das ist die Wahrheit. Das ist nicht nur irgendwas, der hergesagt ist. Gottes Wort ist die Wahrheit. Und dazu hilft uns, das zu sehen, alle Verheißungen aus dem Alten Testament werden erfüllt. Und bis alles vollständig erfüllt wird, können wir uns an das halten, was Jesus seinen Jüngern versprochen hat für heute. Ich bin bei euch alle Tage, wir haben es eben in der Lesung schon gehört, bis an das Ende der Welt. Ein drittes und letztes. Das Alte Testament als Verheißung hilft uns, das Neue zu verstehen. In Vers 5 zitiert Matthäus, was in Sacharja 9 steht. Nämlich, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt, zu dir sanftmütig reit auf einem Esel und auf einem Füllen dem Jungen eines Lasttiers, so wie es dann auch berichtet wird in den folgenden Versen. Wir sehen also deutlich einen Zusammenhang zwischen dem, was hier inhaltlich steht und dem, was Jesus tut. Und das, was in Sacharja steht, erklärt uns, was Jesus meint mit dem, was er tut. Nämlich, dass er mit einem Esel auf einem Füllen einreitet. Weil er zeigen möchte, so steht es hier, dass er sanftmütig ist. Weil er dadurch zeigen möchte, ich komme nicht als ein Herrscher wie andere Herrscher. Als einer, der mit Macht und Gewalt, menschlicher Macht und Gewalt sich durchsetzt. Dann wäre er sicher mit einem Pferd oder mit Streitwagen in Jerusalem eingeritten. Jesus kommt aber nicht zu Pferd, sondern zu Esel, könnte man sagen. Ohne die Erklärung aus Sacharja könnte man nur dazu sagen, naja, lächerlich. Der Sohn Gottes auf einem Esel? Aber durch den Bezug zum Alten Testament wird deutlich, das hat einen Sinn. Jesus möchte zeigen, ich bin eben nicht so wie die anderen Herrscher, die mit Gewalt agieren. Ich bin sanftmütig. Ich begegne euch mit Liebe, mit Gnade, mit Barmherzigkeit. Es gibt noch viele andere Stellen im Alten Testament, die vorhersagen, wie Jesus wirken wird. Besonders viele beim Propheten Jesaja, am bekanntesten Jesaja 53, wo es über den Tod von Jesus am Kreuz heißt, er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Dieser Text hat schon den ersten Christen geholfen, die Kreuzigung, den Tod von Jesus zu verstehen. Dass das eben nicht eine Niederlage war, sondern im Gegenteil, dass das die Rettung ist. Schon in Römer 4 knüpft Paulus daran an und schreibt, dass Jesus um unserer Sünden willen dahingegeben ist. Und das ist bis heute für uns, dass wir alle Schuld, alles, was verkehrt läuft, bei Jesus loswerden können. Ich weiß nicht, wie es euch geht als Eltern, nicht beim Lasse und der Charlotte, aber auch bei allen anderen Eltern und Großeltern. Da fragt man sich ja immer, oh, habe ich alles richtig gemacht? Und man ist nie perfekt. Und in allen anderen Lebensbereichen auch. Wir merken immer wieder, wo unsere Grenzen sind, dass wir schuldig werden. Und wir brauchen Vergebung. Und die können wir uns nicht selber erteilen. Die kann uns nur Gott erteilen. Und er tut das in Jesus. Jesus sagt uns zu, sagt ihnen zu, sagt dir zu, für all dein Mist, all deine Schuld bin ich ans Kreuz gegangen. Das darfst du annehmen, darfst du glauben. Und dann gilt das für dich persönlich. Und genau das wurde schon im Alten Testament vorhergesagt. Übrigens wird bis heute Kapitel 53 in jüdischen Synagogen, Gottesdiensten nicht gelesen. Man möchte vermeiden, dass das christlich verstanden wird. Also bei aller Sympathie zum Judentum, hier gibt es ein unterschiedliches Verständnis des Alten Testaments. Auch bei ganz vielen anderen Stellen, die ich jetzt nicht mehr alle erwähnen kann, gibt es Bezüge zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Ich will noch ein Beispiel nennen. Jesus bezeichnet sich in den Evangelien öfter als Menschensohn. Was ist damit eigentlich gemeint? Wenn man nur dieses Wort sehen würde, dann könnte man denken, das heißt ja, Jesus will betonen, dass er wirklich ein Mensch ist. Uns nahe ist als Mensch. Das stimmt auch, ist er auch. Aber wir verstehen nur die Hälfte, denn in Propheten Daniel, Altes Testament, Kapitel 7, da wird dieser Titel Menschensohn auch für den versprochenen Retter benutzt. Also Menschensohn ist eben nicht nur ein menschlicher Titel, sondern ein Hoheitstitel, ein Ehrenname. Er zeigt, dass Jesus wirklich der ist, auf den die Leute warten. Und so können wir ganz viel Spannendes entdecken durch die Bezüge zwischen Altem und Neuem Testament. Sie helfen uns nicht nur, das Alte Testament zu verstehen, so wie wir es letzte Woche sahen, sondern auch das Neue. Das Alte Testament kann uns also eine Art Auslegungshilfe für das Neue sein. Ich empfehle euch, wenn ihr also das Neue Testament lest, dann schaut auf die Bezüge zum Alten. Übrigens finden sich in vielen Bibeln oft so kleine Anmerkungen im Text. Da steht da so ein kleines A oder B. Und wenn man dann unten auf der Seite guckt, dann sind Stellen, die so ähnlich sind oder sich darauf beziehen. Und da sind eben gerade im Neuen Testament auch viele Bezüge zum Alten Testament. Wir haben am Anfang der Predigt das Alte Testament mit einer Schwangerschaft verglichen. Da gibt es eine ganz große Hoffnung. Und so können wir das Alte Testament besser verstehen, wenn wir es als Hoffnungsbuch lesen. Und wir sehen dann klarer, wer Jesus ist. Wir können neues Vertrauen zur Bibel gewinnen und wir haben eine Hilfe, das Neue Testament zu verstehen. Und so mache ich euch Mut, geht sozusagen schwanger mit dem Alten Testament. Lasst uns beten. Danke, Herr, dass du uns die beiden Testamente gegeben hast, auch das Alte Testament. Und hilf uns, dass wir das Alte Testament richtig verstehen, dass die Verheißungen für uns nicht nur irgendwelche geschichtlichen Texte sind, sondern dass sie uns persönlich wichtig werden für den Glauben an dich. Amen.